Irgendwie klinge ich nicht richtig. Susanne, eine junge, erfolgreiche Frau, versteht sich selber nicht mehr. Eigentlich müsste ich ja zufrieden sein, erklärt sie mir. Im Vergleich zu anderen geht es mir richtig gut. Aber ich bin trotzdem so oft unzufrieden und unausgeglichen. Da sind so viele Ängste in mir. Manchmal habe ich Angst vor dem Versagen, manchmal Angst vor der Zukunft. Ich bin total unruhig. Alles schreit in mir. Seit einigen Wochen finde ich kaum noch Schlaf. Ich kann auch all die negativen Meldungen in den Nachrichten nicht mehr hören. Hier Kriege, da Stürme, hier Vogelgrippe, da Ebola. Am liebsten möchte ich mir die Ohren zuhalten, aber in mir schreit alles noch viel lauter. Susanne ist zwar religiös interessiert, aber sie hat noch nie eine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Sie betet ab und zu, aber tief in ihr nagen viele Fragen. Wenn es diesen Gott gibt, warum ist er mir dann so fern? Wenn es diesen Gott gibt, warum greift er dann nicht in diese Welt ein? Das alles ist für mich wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wie passt das denn zusammen und wie wird die Geschichte ausgehen? Susanne schaut mich fragend an und ich erzähle ihr davon, dass Gott längst in unsere Welt eingegriffen hat. Davon berichtet nämlich das Buch mit den 7 Siegeln. Johannes schreibt: Ich sah eine Buchrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Ein erster Gedanke dazu: Diese Welt ist nicht führungslos. Viele Menschen glauben, dass Gott unsere Welt geschaffen hat. Aber die meisten unter ihnen denken, dass er sich danach zurückgezogen hat und uns unserem Schicksal überlassen hat. Die Juden zum Beispiel meinen, dass Gott seit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus seine rechte Hand untätig hinter dem Rücken hält. Bereits die Psalmisten haben gebetet: Herr, warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte doch aus dem Gewand und mach ein Ende. Ja, genauso fühle ich mich, bestätigt mir Susanne. Gott hat seine Hand zurückgezogen. Er soll endlich mal was tun und eingreifen. Wenn heute schon das Problem besteht, 7 Milliarden Menschen auf der Erde zu versorgen, wie wird das dann erst in 20 Jahren sein? Wenn heute schon Klimaentwicklung kaum noch zu steuern sind, wie wird das erst in 50 Jahren sein? Wann wird Gott endlich eingreifen? Diese Fragen sind nicht neu. Ich denke, sie drängen sich vielen Menschen auf, die sich der Gottesfrage nähern. Selbst die ersten Christen haben nach dem Warum gefragt, als sie von den Römern grausam verfolgt wurden, und nach dem Wann Gott endlich eingreift. In dieser Situation bekommt der Apostel Johannes von Gott in einer wunderbaren Vision die Zusammenhänge erklärt. Er sieht Gott auf seinem Thron sitzen und Gott schläft nicht, er regiert. Gott hat sich nie von unserer Welt abgewandt. Ihn interessiert unsere Geschichte brennend und er hat die Macht, sie zu einem guten Ende zu bringen. Seine starke rechte Hand hält er nicht hinter dem Rücken versteckt, sie ist ausgestreckt, weil Gott sich nach uns sehnt. Ja, sie ist uns entgegengestreckt, weil sein Herz immer noch voller Liebe für uns schlägt. Außerdem enthält Gottes Hand etwas ganz Besonderes. Es ist das Buch mit den 7 Siegeln. Aber damit ist nicht die Offenbarung an sich gemeint. Es geht um eine Urkunde, die Gott geschrieben hat. Und wer sie öffnen kann, erhält von Gott die Macht, die Probleme dieser Welt zu lösen. Schluss also mit der Lüge, Gott sitze wie ein alter Mann untätig auf seinem Thron und schweige zu allem. Nein, er hat seine Hände mit einem Entschluss gefüllt. Er wird diese Welt und seine geliebten Kinder zum Ziel führen. Das ist sicher. Johannes berichtet uns nämlich: Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit gewaltiger Stimme rief: Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand da war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Zweitens, wir können uns nicht selbst retten. Vor einigen Jahren wurde in Deutschland die K-Frage gestellt. Ein Kanzlerkandidat wurde gesucht und nach einigen Wochen auch gefunden. Nun wird nicht nur der Kanzler, sondern der König des Himmels und der Erde gesucht. Und alle Welt ist aufgerufen, den letzten König und Herrn des Endes zu finden. Aber keiner ist in Sicht. Zur Zeit des Apostels Johannes hatte sich gerade Domitian aufgeschwungen, die Menschheit mit seiner Herrschaft zu beglücken. Aber wer ist Domitian vor dem Thron Gottes? Ist er heilig, gerecht und weise, diese Welt zu einem guten Ende zu bringen? Nein, er kann die Siegel der Buchrolle nicht aufbrechen. Nun war eine solche Urkunde im damaligen Römischen Reich durchaus nichts Unbekanntes. Der Innentext enthielt einen rechtsgültigen Text und auf der Außenseite wurde so eine Art Inhaltsverzeichnis angebracht. So erfuhr man nicht unbedingt viel Neues, wenn die Siegel geöffnet wurden, aber das Geschriebene trat dadurch in Kraft. Dass es zu einem Ende kommen wird mit unserer Welt, das ahnen heute auch die gottlosesten Zeitgenossen. Aber wie wird das alles enden? Und vor allem, wer hat die Kompetenz, die Menschheit am Ende zu führen? Das ist die entscheidende Frage. Werden die dämonischen Kräfte und Satan diese Welt zu Tode schütteln? Werden die Naturkräfte mit uns machen, was sie wollen? Oder werden wir etwa unsere Welt selbst vernichten? Oder findet sich jemand, der das Schicksal unserer Welt in seinen Händen hält? Wer ist dazu würdig? Verzweifelt dröhnt diese Frage durch den Himmel und nicht nur dort. Das Echo hallt auch in unsere Welt hinein und es hallt auch in Susannes Leben. Sicherlich gibt es heute beachtenswerte globale Bemühungen, die die Welt mit ihren Katastrophen zähmen wollen. Da gibt es den Weltklimagipfel, aber wir wissen selbst, dass da meistens nichts bei rumkommt. Die UNO verfolgt viele Anstrengungen. Aber immer wieder scheitern die Weltverbesserungspläne. So stellt Johannes resigniert fest, dass kein Mensch uns retten kann. Keine UNO, keine Regierung, kein Mensch wird in der Lage sein, Herr der Dinge zu werden. Die Bemühungen sind, wie gesagt, beachtenswert, aber sie können all die Tränen nicht stoppen, die Tag für Tag mehr geweint werden, wie auch heute auf den Philippinen. Von Johannes bis zu uns ergießt sich eine Flut von Leid und Schmerz über diese Welt. Aber zum Glück führt die Vision von Johannes ja noch weiter. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme König Davids. Und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und den Ältesten, da stand ein Lamm. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Und Christus, das Lamm, ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing das Buch aus dessen rechter Hand. Ein drittes. Das Lamm kämpft um uns wie ein Löwe. Als starkes Wappentier prangt der Löwe auf vielen Fahnen unserer Städte und Länder. Auch Jerusalem wirbt um sich mit diesem Zeichen. Der Löwe steht dabei für den Messias. So erzählt uns die Bibel an vielen Stellen, dass der Retter der Welt ohne Zweifel aus dem jüdischen Volk kommt. Jesus war Jude. Und das Schicksal dieser Welt ist seitdem auf Ängste verknüpft mit dem Schicksal des jüdischen Volkes. Eine Gemeinde, die das nicht begreift, wird hilflos durch die Endzeit humpeln und orientierungslos bleiben. Als Johannes sich nun aufmacht, diesen Löwen zu finden, braucht er nicht lange zu suchen. Er findet ihn inmitten derer, die sich um den Thron Gottes versammelt haben. Der Löwe hat bereits eine Mittelpunktstellung. Aber der Löwe steht als Lamm da und noch genauer gesagt als geschlachtetes Lamm. Das Blut klebt noch an ihm. Doch es lebt und es sind ihm 7 Hörner gewachsen, die seine unendliche Macht symbolisieren. Das Lamm ist immer noch stark wie ein Löwe und es kämpft um uns. Außerdem hat es 7 Augen, mit denen es alles sieht und alles überblickt. Es wacht sorgfältig über allen, die ihm anvertraut sind. Dieses Lamm ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt getragen hat. Und es steht mit Recht im Mittelpunkt des himmlischen Thronsaals. Und es ist niemand anderes als Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Christus. Dieses Bild aus der Offenbarung sollten wir uns sehr gut einprägen. Die Offenbarung bezieht den Sieg des Lammes eindeutig auf Karfreitag und nicht etwa darauf, dass Jesus am Ende kommen wird. Jesus hat bereits alles durch seinen Tod am Kreuz vollbracht. Da ist wirklich alles geschehen, der Sieg ist da. Und dieser Sieg ist vollgültig, auch wenn er ohne Waffen geschehen ist. Er wurde erkämpft, ohne das Blut anderer zu vergießen. Er wurde erkämpft, weil Jesus die Menschen so liebte, wie Gott es wollte. Er starb, ohne dass seine Liebe starb. Ja, dass sie an keinem Punkt abbrach, das war und bleibt sein Sieg für immer. Das macht ihn allein würdig, über diese Welt zu herrschen. Dieses Lamm ist von Gott ausersehen, den Weltlauf und auch das Ende der Welt unter seine Regie zu nehmen. Siegel für Siegel werden vom Lamm gebrochen. Die folgenden Kapitel der Johannes-Offenbarung beschreiben das sehr ausführlich. Jedes Siegel bringt neue Entwicklungen mit sich. Da entlädt sich der ganze Zorn Gottes über einer Menschheit, die sich arrogant von ihm abgekehrt hat. Die Erde gerät ins Beben. Das kosmologische Gleichgewicht gerät ins Wanken. Die ganze Leidenschaft Gottes bricht sich Bahn. Der Satan wird mit allen seinen lebensvernichtenden Kräften toben. Er wird es tun, als ob er dadurch die Herrschaft gewinnen könnte. Aber alles bleibt unter der Kontrolle des Lammes. Auch die Gerichte, die kommen, auch die Heimsuchungen, auch die Katastrophen stehen unter seiner Kontrolle. Das Lamm lässt sich das Buch nicht mehr aus der Hand nehmen. Es hat gesiegt und wird diesen Sieg bis zum Ende behalten. Das Schicksal dieser Welt hängt also nicht in den Händen von Politikern und Wissenschaftlern. Es liegt überhaupt nicht bei uns Menschen. Es liegt bei dem Lamm Gottes, bei Jesus. Und auch das Schicksal deines eigenen Lebens liegt nicht in den Händen von anderen, sondern es liegt in der Regie von Jesus. Darum unterschätzt bitte dieses Lamm nicht. Die Regierenden kommen und gehen, aber das Lamm ist gekommen und es bleibt für immer. Das ist der Grund, warum Jesus seinen Jüngern bereits nach seiner Auferstehung sagte: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden für immer. Daran lässt auch die Offenbarung keinen Zweifel. Und deshalb tönt bereits heute das Wort des Himmels in unsere schwankende Welt. Hör auf zu weinen. Der Löwe aus Judas Stamm hat doch den Sieg errungen. Die Engel Gottes rufen uns das beständig in den Nächten voller Tränen und Verzweiflung zu. Weine nicht. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat den Sieg errungen. Und wir dürfen das an alle Susannes weitergeben, die unter Krankheit und Todesangst leiden. Wir dürfen es denen sagen, die unter ihren kaputten Ehen und Familien trauern. Und es gilt auch allen, die im Sumpf von Sünde und Sucht feststecken. Weine nicht. Der Löwe aus Judas Stamm hat den Sieg errungen. Während ich Susanne von diesem Löwen und dem Lamm Gottes erzähle, spürt sie, dass sie Jesus noch nicht bewusst in ihr Leben aufgenommen hat. Da fehlt noch was. Und sie möchte gerne diesen Klang des Himmels auch im Herzen haben. Ihr fehlt diese neue Lebensmelodie. Also beten wir miteinander und sie wird ein Teil des großen Chores, der vor dem Thron Gottes steht und singt. Und wenn du jetzt, wie Susanne, spürst, dass dir der Klang des Himmels im Herzen fehlt, dann lad Jesus doch nochmal neu oder vielleicht zum ersten Mal in dein Leben ein. Dank dem Lamm Gottes, dass es dir die Vergebung deiner Schuld einfach schenkt. Und danke Gott, dass er dir an der Seite des Löwen von Juda eine neue Perspektive schenkt. Das Lied der Sieger klingt in deinem Herzen. Die Überwinder feiern Jesus, der die Regierungsvollmacht aus Gottes Hand empfangen hat. Sie beten ihn an, denn Jesus soll das Reich Gottes endlich vollenden. Das, was sich beim Einzug in Jerusalem damals in kleinem Maßstab ereignet hat, das vollzieht sich nun hier in der Offenbarung in umfassender Weite. Damals schrien nur ein paar Leute, Heil dem König von Israel. Hier nun durchzieht die Anbetung alle Stufen der Welt. Es wird wahr, was Paulus im Philipperbrief schreibt, alle Knie werden sich einmal vor Jesus beugen und alle werden bekennen, dass Christus der Herr ist. Alle. Zunächst fallen die vier mächtigen Gestalten vor Jesus nieder. Sie verkörpern das Wissen unserer Welt. Dann beten die 24 Ältesten Jesus an. Sie stehen für das ganze Volk Gottes aus Juden und Nichtjuden. Und dann stimmen Tausende von Engeln in die Anbetung ein. Ihr Gesang wird sogar noch verstärkt durch die Gebete der Christen, die von den Ältesten vor Gott getragen werden. Es war also nicht umsonst, dass wir gebetet haben. Kein einziges Gebet ist im Himmel verloren gegangen. Jedes Einzelne wird in die Nähe Gottes getragen und trägt dazu bei, dass Jesus verherrlicht wird. Und dann hört Johannes, wie auch alle anderen Geschöpfe in diesen Lobgesang mit einstimmen. Alle, die im Himmel und auf der Erde leben, selbst die Toten unter der Erde, wie auch alle Geschöpfe des Meeres singen. Lob und Ehre. Alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron des Siegers sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Darum viertens, wir beten an und werden frei. Leonard Goppelt sagt, diese Anbetung ist das Herzstück der Offenbarung. Und sie sollte auch unser Herzstück werden, denn wir brauchen die Anbetung Gottes, weil sie unsere Seele gesund erhält und befreit. Wir tragen oft genauso wie Susanne ganz viel Kummer und Schmerz mit uns herum. Wir wissen in unserer Wüste nicht weiter und sehnen uns nach einer Oase. Warum stimmen wir dann nicht einfach in das Lied des Himmels ein? Es bringt uns ganz nah an das Herz Jesu heran. Hier in der Anbetung können wir auftanken und werden verändert. Die Engel empfehlen uns zu singen, würdig ist das Lamm, das geopfert ist. Es ist würdig zu nehmen, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Ja, da, wo wir anbeten, werden wir befreit von unseren Machtspielen. Wie oft geht es bei unseren Streitigkeiten immer nur darum, wer mächtiger ist? Wenn wir uns auf das Lamm konzentrieren, können wir auch mal nachgeben. Und da, wo wir anbeten, werden wir auch frei von unserem kümmerlichen Streben nach Reichtum. Wie sehr reiben wir uns auf, weil wir immer mehr haben wollen und nie zufrieden sind. Wenn wir unseren König anbeten, verlieren unsere Schätze ihren Wert. Da, wo wir anbeten, werden wir auch unsere begrenzte Weisheit erkennen. In Jesus liegen doch alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Er kann uns viel besser durch das Leben führen, als wir es verstehen. Da, wo wir anbeten, schöpfen wir auch neue Stärke bei unserem Gott. Wir tauchen ja ein in sein Reich und wir staunen, wie er handelt und wirkt. Darum ist Anbetung nicht nur Singen. Anbetung ist auch nicht nur ein Vorprogramm im Gottesdienst. Anbetung ist das Eigentliche, auf das alles hinzielt. In der Anbetung werden wir befreit zum wahren Menschsein. Und so ist es zu verstehen, dass die Christen in den Todeszellen dieser Welt oft anbetend starben. Sie wollten ihre Zukunft vor Augen haben und nicht ihr Ende. Anbetung ist wirklich der beste Schutz in Zeiten der Depression und Angst, denn sie befreit uns neu auf unseren Gott zu schauen. Ich jedenfalls bin überzeugt, dass du es in der Anbetung sogar schaffen kannst, Gott für deine Vergangenheit zu preisen, mit allem Guten und Schlechten, was da gewesen ist. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Meilenstein in deiner Beziehung zu Jesus ist, wenn du anfängst, ihm auch für die dunklen Stellen deiner Vergangenheit zu danken Und wenn du ihn für seine Liebe lobst, die dich hindurchgetragen hat durch diese Zeiten und die deine Wunden heilt. Damit sprichst du Jesus das Vertrauen aus, dass er dich niemals allein gelassen hat. Und du wirst in deinem Glauben bestärkt, dass er seine Hand auch weiterhin immer schützend über dich halten wird. Du wirst in der Anbetung merken, dass solche Anbetung auch unabhängig ist von der eigenen persönlichen Verfassung. Anbetung gründet sich nicht auf dein Wohlbefinden, sie beruht allein auf seinem Herrsein und Königsein. Und das gilt für immer, das ändert sich auch nicht mehr. Susanne hört nun dieses neue Lied und stimmt froh mit ein. Sie gehört nun auch zu den Siegern. Sicher, sie wird auf der Arbeit auf die gleiche Situation im Leben treffen wie zuvor. Aber in ihr klingt nun kein Klagelied mehr. Sie hört keine verzweifelten Schreie mehr in sich. In ihr erklingt das Lied des Lammes. Wie schön wäre es, wenn auch wir öfter in die Anbetung kämen, um uns befreien zu lassen. Es vergeht doch kein Tag, an dem wir nicht Schuld auf uns laden und Vergebung brauchen. Und fast noch schlimmer sind die Lügen, die wir immer wieder mit uns herumschleppen. Lügen über uns und Lügen über Jesus. Daraus gedeihen Neid, Unzufriedenheit und Bitterkeit. Und so bauen wir immer neue Mauern zwischen uns und Jesus auf, obwohl der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel längst von Gott zerrissen wurde. Gott hat ihn durchtrennt, damit wir spüren, dass der Weg zu ihm immer frei ist. Augustin hat gesagt, Gott dürstet danach, dass man nach ihm dürstet. Er will, dass wir zu ihm kommen. Und wir können sicher sein, unser Gott ist nicht aus Stein. Sein Herz ist sensibel. Keine Tat bleibt unbemerkt, egal wie unbedeutend und klein sie auch sein mag. Es braucht nur wenig, um ihn zum Weinen zu bringen. Wie eine stolze Mutter, die sich darüber freut, dass ihr Sohn ihr einen verwelkten Strauß Löwenzahn bringt, so feiert Jesus, unser Löwe, unsere bescheidene Anbetung. Er versteht, dass wir ihm damit zeigen wollen, dass er wirklich der beste Herr und König ist. Und er beschenkt uns reich, indem er uns eine neue Perspektive schenkt. Ein Bergsteiger im Himalaya schrieb in seinem Tagebuch: Als die Sonne morgens aufging, sahen wir, wie sich vor unseren Augen in einem vollkommenen Halbkreis 20 Gipfel erhoben, jeder über 6000 Meter hoch und von weißem jungfräulichen Schnee bedeckt. Eine halbe Stunde war die Sicht völlig klar und wir waren von Staunen ergriffen über so viel Schönheit. Dann kroch der Nebel aus den Tälern und verschleierte nach und nach die Berge, bis sie verschwunden waren. Verschwunden? Nein, nicht wirklich, denn ihr Anblick hatte sich ja für immer in unser Gedächtnis eingegraben. Ähnliches geschieht, wenn wir Jesus anbeten. Wir schauen auf ihn und bewundern ihn. Wir genießen seine Nähe und lassen uns anstecken von dem Licht, das von ihm ausgeht. Doch dann werden die Nebelschwaden unserer Sorgen und Ängste und Anfechtungen aufsteigen und die Gegenwart Jesu wird vielleicht ein bisschen verwischt. Aber die Zeit mit ihm ist unauslöschlich in unserer Erinnerung eingraviert. Der Nebel verdichtet sich vielleicht noch mehr, doch sein Bild bleibt vor unserem inneren Auge stehen und gibt uns Kraft. So lernen wir, Jesus mehr und mehr zu vertrauen, im Blick auf unsere Ehe, unseren Beruf, die Gemeinde, unsere Gesundheit und Krankheit und schließlich auch auf dem Sterbebett. Und es ist ein großes Geschenk, in all diesen Bereichen nicht nur mit unseren kleinen Möglichkeiten zu rechnen. Wir dürfen ja jetzt auf Jesus bauen und seine Möglichkeiten. Deshalb stimm mit ein, wenn wir jetzt das Lied der Sieger singen. Nimm den Klang des Himmels zum ersten Mal oder neu in dein Herz auf, so wie Susanne es getan hat. Sie verabschiedet sich fröhlich von mir, denn immer noch klingt es in ihrem Herzen: Würdig ist das Lamm, das geopfert ist. Würdig ist das Lamm, zu nehmen Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Amen.